Ihr Lieben, ich mache kurz Werbung und zwar für den Mein Schöner Gartenshop. Ab einem Bestellwert von 20 Euro mit dem Code BLUME gibt's für euch nämlich 10% Rabatt auf Pflanzen. Einfach in den Mein Schöner Gartenshop gehen, frische Pflanzen shoppen und sparen. Alle Infos und den direkten Link zu unserem Shop findet ihr in den Shownotes.
Grünstadtmenschen, grün und clever.
Hallo liebe Grünstadtmenschen, ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge von Grün und Clever. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wird's richtig frühlingshaft, denn wir sprechen über Pflanzen, die nicht nur schön aussehen, sondern uns auch etwas verraten können. Über das Wetter, über den Frühling und manchmal sogar darüber, was wir als nächstes im Garten tun sollten. Vielleicht habt ihr es ja auch schon gemerkt, die Luft riecht anders. Die Vögel sind wieder richtig aktiv und plötzlich ist da überall frisches Grün. Neulich beim Spaziergang ist mir aufgefallen, wie überall im Garten und am Wegesrand plötzlich alles aufblüht. Und da war für mich klar, der Frühling ist jetzt wirklich da. In dieser Folge schauen wir uns an, welche Pflanzen als klassische Frühlingsboten gelten und welche schon seit Jahrhunderten als Wetterzeiger genutzt werden. Was ist dran an alten Bauernregeln wie blüht die Esche vor der Eiche, gibt's viel Regen, keine Bleiche? Und wie kann man das im eigenen Garten vielleicht sogar nutzen? Also schnappt euch was Frisches zu trinken, setzt euch mit mir in die Sonne oder nehmt mich mit in euren Garten und lasst uns gemeinsam ein bisschen in den natürlichen Kalender der Pflanzen eintauchen. Wenn wir vom Frühling sprechen, denken viele von euch bestimmt zuerst an die Sonne, an wärmere Tage, an das erste Vogelgezwitscher am Morgen. Doch es sind vor allem die Pflanzen, die uns als erste signalisieren, jetzt beginnt was Neues. Diese Pflanzen nennen wir Frühlingsboten, weil sie mit ihrer Blüte oder ihrem frischen Austrieb den Beginn der neuen Gartensaison ankündigen. Und das oft ganz unabhängig vom Kalender, denn der Frühling hält sich nicht an den 20. März. Er kommt, wenn die Natur bereit ist. Typische Frühlingsboten sind zum Beispiel die kleinen, zarten Schneeglöckchen, die manchmal sogar noch durch eine dünne Schneedecke blühen. Oder die leuchtend gelben Winterlinge, die sich mutig schon im Februar zeigen. Auch die Krokusse gehören dazu, mit ihren violetten, gelben oder weißen Blüten, die wie Farbtupfer auf dem noch kahlen Boden wirken. Und dann ist da natürlich die Forsythie, dieser knallgelbe Strauch, der plötzlich ganze Hecken zum Leuchten bringt. Für viele ist sie der visuelle Startschuss in den Frühling. Wenn die Forsythie blüht, weiß man, jetzt geht's wirklich los. Aber auch andere Pflanzen reihen sich in diese Frühlingsparade ein. Der wäre zum Beispiel der Huflattich, mit seinen leuchtend gelben Köpfchen, die wie kleine Sonnen auf nacktem Boden wirken. Oder der Märzenbecher, der ein bisschen aussieht wie ein großes, selbstbewusstes Schneeglöckchen. Beide gehören zu den sogenannten Frühblühern, die noch vor dem Laubaustrieb der Bäume ihre Chance auf Licht und Wärme nutzen. Auch nicht zu vergessen die Lärchensporne-Arten, die oft ganze Waldböden in ein lila-weißes Blütenmeer verwandeln. Oder das zarte Schaboxkraut mit seinen glänzenden, sattgelben Blüten. Es zeigt sich meist als einer der ersten an feuchten, schattigen Stellen, oft unter alten Laubbäumen oder am Waldrand. Ein ganz besonderer Frühlingsbote ist übrigens die Kornelkirsche. Sie blüht oft schon im Februar oder März, lange bevor ihre Blätter austreiben. Mit ihren kleinen goldgelben Blütenbüscheln ist sie eine wertvolle erste Nahrungsquelle für Insekten. Diese Pflanzen zeigen uns aber nicht nur, dass es draußen schöner wird. Sie geben auch Orientierung im Gartenjahr. Denn wer genau hinschaut, kann mit ihnen fast wie mit einem Kalender arbeiten. Und genau das macht sich der sogenannte phänologische Kalender zunutze. Er richtet sich nicht nach festen Daten, sondern danach, was die Natur gerade tut. Er teilt das Jahr nicht in 4, sondern in 10 sogenannte Jahreszeiten ein. Los geht's mit dem Vorfrühling, wenn Hasel- und Schneeglöckchen blühen. Dann folgt der Erstfrühling mit Forsythie, Kirschbäumen und Stachelbeere. Und schließlich der Vollfrühling, der mit der Apfel- und Fliederblüte beginnt. Frühlingsboten sind also mehr als hübsche Erscheinungen. Sie sind Teil eines feinen Netzwerks von Zeichen, das uns die Natur gibt. Man muss nur lernen, sie zu lesen. Und wenn man einmal angefangen hat, darauf zu achten, entdeckt man sie überall. Am Waldrand, im Park, im eigenen Garten oder einfach am Wegesrand beim Spaziergang.
Habt ihr gewusst,
dass die Forsythie für uns zwar ein leuchtender Frühlingsbote ist, für Bienen aber leider eine ziemliche Enttäuschung? So schön ihre gelben Blüten auch aussehen, sie produzieren weder Nektar noch Pollen. Für Insekten ist sie also wie ein gedeckter Tisch ohne Essen. Wenn ihr euren Garten also nicht nur schön, sondern auch nützlich für Wildbienen und Co. gestalten wollt, greift lieber zu alternativen Frühblühern, wie der Kornelkirsche, dem Seidelbast oder der Schliehe. Die sehen nicht nur toll aus, sondern bieten auch ein echtes Buffet für hungrige Insekten. Die Natur kann uns oft mehr über das bevorstehende Wetter erzählen, als wir denken. Viele Pflanzen reagieren nämlich empfindlich auf Veränderungen in ihrer Umgebung, sei es Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Licht. Diese Reaktionen sind keine Zufälle, sondern ein cleverer Überlebensmechanismus. Er hilft den Pflanzen, ihre Fortpflanzung zu sichern. Ein klassisches Beispiel für solche Wetterbeobachtungen ist das Gänseblümchen, Bellis perennis. Es öffnet seine Blüten nur bei trockenem, sonnigem Wetter. Wenn es bewölkt ist oder die Luftfeuchtigkeit steigt, bleibt die Blüte geschlossen. Das liegt daran, dass die Pflanzen auf Änderungen in der Luftfeuchtigkeit reagieren und ihre Blüten dann schließen, um sich vor Regen zu schützen. Ähnlich verhält sich auch der Löwenzahn, Taraxacum officinale. Auch hier ist zu beobachten, dass sich die Blüten bereits bei feuchter Luft oder bevorstehendem Regen schließen. Diese Anpassung hilft der Pflanze, ihre Pollen unter optimalen Bedingungen zu verbreiten und zu verhindern, dass sie durch Nässe verloren gehen. Ein weiteres interessantes Beispiel ist der Waldmeister, Gallium odoratum. Der Duft des Waldmeisters wird oft als besonders intensiv wahrgenommen, wenn die Luftfeuchtigkeit steigt. Ein Hinweis darauf, dass sich das Wetter bald ändern könnte. Auch wenn nicht jeder diesen Duft als eindeutigen Regenanzeiger kennt, war dies in früheren Zeiten eine der natürlichen Wettervorhersagen der Landbevölkerung. Der Blick auf solch ein Pflanzenverhalten war nämlich früher viel mehr als ein schöner Zeitvertreib. Er war überlebenswichtig. Denn in der Landwirtschaft konnte ein unerwarteter Spätfrost die Ernte zerstören. Besonders im Frühling war der prüfende Blick auf die Natur daher ein tägliches Ritual. Weil viele Menschen früher nicht lesen oder schreiben konnten, wurde dieses Erfahrungswissen mündlich weitergegeben. Oft in Reinform, damit man es sich leichter merken konnte. So entstanden über Generationen hinweg die bekannten Bauernregeln, die oft Pflanzen oder Wetterphänomene miteinander verknüpfen. Wenn Wolken und Wind sich grüßen begegnen, fängt's in Bälde an zu regnen. Oder auch, wenn am Stachelbeerbusch die ersten Blättlein sich entfalten, dann muss der Bauer mit dem Pfluge walten. Einige Regeln verwenden Pflanzen sogar direkt als Wetterpropheten. Blüht die Esche vor der Eiche, gibt's viel Regen, keine Bleiche. Dahinter steckt die Idee, dass die Reihenfolge des Blattaustriebs etwas über die bevorstehende Witterung sagt, ob es eher nass oder trocken wird. Historisch gesehen sind viele dieser alten Bauernregeln mit sogenannten Lostagen verknüpft. Besonderen Kalendertagen also, denen man eine bestimmte Wetterbedeutung zuschreibt. Die bekanntesten sind sicher die Eisheiligen Mitte Mai oder der Siebenschläfertag Ende Juni. Spannend ist dabei, manche dieser Regeln stimmen heute nicht mehr ganz exakt. Und das liegt in der Kalenderreform von 1582. Damals wurden auf einen Schlag 10 Tage aus dem Kalender gestrichen, um den Jahreslauf besser an den Sonnenstand anzupassen. Wer also eine Bauernregel kennt, die älter ist als diese Reform, sollte das mal im Hinterkopf behalten, denn ursprünglich hat sie für ein ganz anderes Datum gegolten. Und auch wenn moderne Wettervorhersagen heute meist verlässlicher sind, der Blick in die Natur lohnt sich trotzdem. Denn wer lernt, mit den Augen der alten Gärtner und Bauern zu sehen, der entdeckt vielleicht wieder diese leisen Signale. Eine geschlossene Blüte, eine glänzende Blattoberfläche, ein Duft in der Luft und kann sich seinen ganz eigenen Reim auf das Wetter machen.
Ganz schön schlau.
Pflanzen beobachten, das ist nicht nur was für Naturfans, sondern auch für Wissenschaftler. Denn Pflanzen verraten eine ganze Menge über unser Klima. In der sogenannten Phänologie, also der Lehre von den Entwicklungsphasen der Natur, spielen sie eine zentrale Rolle. Forscher schauen sich zum Beispiel genau an, wann bestimmte Pflanzen blühen oder austreiben und wie sich diese Zeitpunkte im Laufe der Jahre verändern. Denn wenn Frühjahrsblüher wie Apfel, Kirsch oder Kastanie plötzlich deutlich früher dran sind als früher, ist das ein klares Zeichen. Das Klima verändert sich. So werden aus ganz alltäglichen Beobachtungen wertvolle Daten für die Klimaforschung und aus Pflanzen echte Mitdenker im Kampf gegen die Erderwärmung. Ziemlich clever, oder? Der Frühling hat viele Gesichter und der Kalender auf der Küchenwand weiß nicht immer, welches gerade draußen zu sehen ist. Deshalb orientieren sich viele Gärtner lieber an dem, was tatsächlich in der Natur passiert. Pflanzen im Garten sind wunderbare Zeitzeiger, die uns ganz genau sagen, was als nächstes zu tun ist. Im Vorfrühling, wenn Hasel und Schneeglöckchen blühen, taut der Garten langsam auf und die ersten Handgriffe können erledigt werden. Jetzt ist es Zeit, das Frühbeet herzurichten und Obstbäume zu schneiden. Der Staudenrückschnitt steht ebenfalls auf der Liste. Unkraut jäten und das Entfernen von winterlichen Pflanzenresten schaffen Platz für den neuen Austrieb und geben den ersten Frühjahrsblühern Raum, sich zu entfalten. Der Erstfrühling beginnt mit der Blüte der Forsythie. Ein echtes Signal. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Rosen zurückzuschneiden und ihnen eine Düngung zu geben. Frostharte Stauden können jetzt ausgepflanzt werden, um den Garten mit Farbe zu füllen. Zudem ist es die ideale Zeit für die Aussaat von Sommerblumen sowie von Pflücksalat, Spinat, Mangold und Möhren. Wenn der Flieder in voller Blüte steht und seinen betörenden Duft verströmt, wissen wir, der Frühling ist endgültig angekommen und lädt uns ein, den nächsten Schritt im Garten zu gehen. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um wärmeliebende Pflanzen wie Bohnen, Zucchini oder Kürbis auszusehen. Ob direkt ins Freiland oder in Töpfe, je nach nächtlicher Temperatur. Diese Pflanzen freuen sich auf die wärmenden Sonnenstrahlen. Gleichzeitig bietet sich die Gelegenheit, den Rasen neu anzulegen und Knollen sowie Zwiebelpflanzen zu setzen, um den Garten mit Leben zu füllen. Auch die Kürbispflanzen dürfen aus ihrem Winterquartier hervorgeholt werden, um die frische Frühlingsluft zu genießen. Das Schöne am phänologischen Kalender ist, er funktioniert überall. Egal, ob ihr in einer kühlen Höhenlage wohnt oder mitten im milden Weinbauklima. Während der Kalender an der Wand für alle gleich tickt, zeigt euch die Natur ganz individuell, wann der richtige Moment gekommen ist. Blüht bei euch die Forsythie erst Ende April? Dann ist das Erstfrühling. Ganz egal, was das Datum sagt. In wärmeren Gegenden zeigt sich der Flieder vielleicht schon Anfang Mai. Dort beginnt die nächste Gartenphase eben früher. So könnt ihr euch ganz entspannt nach dem richten, was in eurem Garten und in der Natur um euch herum passiert. Und ihr braucht keine Sorge mehr zu haben, zu früh oder zu spät dran zu sein. Kurz gesagt, der Garten gibt den Takt an. Und wer genau hinschaut, merkt schnell, wann es Zeit ist, die Hände in die Erde zu stecken. Trotzdem lohnt sich ein wachsames Auge auf die Nächte. Denn auch wenn die Tage schon nach Frühling duften, kann die Kälte heimlich zurückkehren. Und gerade junge Pflänzchen mögen keine frostigen Überraschungen. Der Boden sollte also nicht nur oberflächlich warm wirken, sondern wirklich durchgewärmt sein. Erst dann fühlen sich Samen und zarte Keimlinge richtig wohl.
Kleiner Exkurs am Rande.
Neben Pflanzen können auch Tiere wertvolle Hinweise auf Wetteränderungen geben. Schwalben sind beispielsweise zuverlässige Wetterboten. Fliegen sie hoch, bleibt das Wetter schön, da Insekten von warmer, aufsteigender Luft in die Höhe getrieben werden. Auch Schmetterlinge und Schnecken reagieren auf Wetteränderungen. Schmetterlinge suchen vor einem Gewitterschutz, um ihre Flügel zu schützen, während Schnecken sich bei trockener Hitze zurückziehen. Diese natürlichen Frühwarnsysteme ergänzen die phänologischen Zeichen im Garten und helfen Gärtnern, sich auf Wetterumschwünge vorzubereiten. Und da sind wir schon am Ende dieser Frühlingsreise angekommen. Wenn ihr in nächster Zeit durch euren Garten geht oder einen Spaziergang macht, dann schaut ruhig mal genauer hin. Welche Pflanzen zeigen euch gerade den Weg? Was wächst und blüht? Was scheint sich noch etwas Zeit zu lassen? Die Natur ist ein wundervoller Kalender. Wenn ihr auf die Pflanzen und ihre Veränderungen achtet, werdet ihr merken, wie viel sie uns über den richtigen Zeitpunkt verraten. Sei es beim Schneiden der Rosen oder beim Starten der ersten Aussaat. Ich hoffe, ihr habt ein wenig Lust bekommen, die Zeichen der Pflanzen zu lesen und euch von ihnen den Weg im Gartenjahr zeigen zu lassen. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert am besten unseren Podcast Grün statt Menschen. Denn so verpasst ihr keine Episode mehr. Bis zum nächsten Mal und immer schön aufpassen, was die Natur euch sagt. Eure Carina.
Grün statt Menschen. Grün und clever.